Wir sind gerade mal 1400.
Und gibt es nur in Leipzig?
3400 Mann in Frankfurt.
Also eben waren wir noch 4000.
Die Polizei hat den Landtag zumindest abgeriegelt. Man nimmt uns also schon ernst mit unseren Transparenten, unseren Lärminstrumenten, den Rasseln, den Trommeln, den Ratschen.
Wir sind Partikularinteresse.
Kommen wir noch schöner.
Nie auf die Landesebene.
Geschweige denn Bundesebene.
Uns gibt es nach wie vor nur in Flörsheim, in Hochheim, in Nierstein, in Mainz-Kastell, Groß-Gerau und Laubenheim.
Wir sind alt, also älter so im Durchschnitt.
Die Demonstration der Rentner, der Aufstand der Alten.
Und doch stehen wir gerade vor dem Landtag, dem hessischen Landtag.
Heute darf ich noch mal ganz besonders und Oberrede begrüßen. Modernia, hallo! Waren die ersten Fluglärmbelege in Frankfurt am Main?
Ja, denn wenn man dauernd Krach ausgesetzt ist, dann beginnt man zu filtern. Zuerst die Ferngeräusche, dann die Nahgeräusche oder war es umgekehrt? Am Schluss bleibt jedenfalls nur ein akustischer Rest im Leben.
Ein Rauschen!
Lärmkrieg. Von Katrin Rögler.
Ich habe uns noch einmal vor meinem Umzug erlebt, ein letztes Mal. Auf dem Platz vor dem Landtag. Ich bin jetzt doch noch mal hingegangen. Ich wollte es noch einmal sehen. Ich habe Hannes vom Gegenwind 2011 e.V. getroffen, der grimmig mit seinem Schild da stand. Lärm und Dreck, die Landebahn muss weg. Die jungen Damen aus Flörsheim waren da, die sich immer sehr einsetzen. Es wurde viel geklatscht, viel gesungen. Es waren schön ausgefeilte Reden. Mit den Brünings spreche ich nicht mehr. Wir gehen uns ja seit einiger Zeit schon aus dem Weg. Da ist einfach zu viel passiert. Erst dachte ich mir, das Engagement rettet mich. Jetzt merke ich, wie erschöpft ich bin.
Auch ich verabschiede mich jetzt. Ich ziehe ins Nachbardorf. Das heißt, eigentlich habe ich vor, mich gar nicht zu verabschieden. Aber man weiß ja, wie sowas läuft. Hast du erst das Problem vom Hals, beginnt deine Aktionsbereitschaft zu bröckeln. Also, ich möchte niemandem das Gefühl geben, die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
Ich verabschiede mich nicht. Nur mir ist das hier alles zu wenig. Ich habe einen Verdacht. Im Moment reden alle von Nachhaltigkeit, von Wachstumswahnsinn. Aber kaum sind sie ihr Problem los, kehren sie zurück zum Business as usual.
Ich gehe jetzt. Ich ahne, es steht ein Szenenwechsel an. Und das höre ich mir doch nicht mehr freiwillig an, was der Flughafenchef so zu sagen hat. Was unser lieber Landesvater so meint. Ich habe so ein Gefühl. Lange kann das nicht mehr hier dauern, dann reden sie. Und wir müssen uns das anhören. Wir mit unseren schlaflosen Kindern, mit unseren schlaflosen Eltern, mit unseren Wirbelschleppen im Garten, dem andauernden Getöse überall.
Szenenwechsel, ja. Es ist Wahlkampf, kein Wunder.
Ich sage auch erstmal Tschüss, aber nicht, weil ich glaube, wir werden gleich unterbrochen. Ich meine, es ist viel Zeit vergangen und wir haben lange durchgehalten. Ich, tschüss.
Es ist viel Zeit vergangen und wir haben Etappensiege errungen. Jetzt der Sieg im Hessischen Verwaltungsgerichtshof wegen der Südumfliegung oder dieser Spitzenpolitiker, der plötzlich Klärungsbedarf beim Bau des Terminal 3 sieht.
All die Rechtsanwaltsgespräche, wenn ich nur an all die Rechtsanwaltsgespräche denke. Termine in Wirtshäusern, bei denen sich Sabine die Mühe gegeben hat, nicht in Tränen auszubrechen.
Sabine
von Markus, weißt schon. Die mit dem Haus in Flörsheim.
Manche sind eben mit den Nerven runter. Die darfst du nicht mal mehr ansprechen. Die fallen gleich mit auseinander.
Schon wieder. Ja, kämpft Sabine mit den Tränen. Ciao. Sie telefoniert mit dem Regierungspräsidium. Ich habe ihr gesagt, mach das nicht. Die interessiert das nicht, wie es uns geht. Ich habe ihr gesagt, so ist das Recht hierzulande. Den Nachbarn kann ich verklagen, wenn er in der Mittagspause seinen Rasenmäher anschmeißt. Aber den Flughafen kann ich nicht verklagen. Oder die Regierung, die das verbockt hat. Sie hat aber nur geheult.
Sehr feinfühlig. Du musst dir Mut machen.
Jetzt spricht sie erneut mit dem Rechtsanwalt, der die Kommunen vertritt. Man darf ja Fragen stellen. Das ist so ein Bürgertermin.
Immerhin, der ist auf unserer Seite.
Sie möchte, dass die vom Regierungspräsidium kommen und sich das mal anhören. Aber nie kommen sie. Sie möchte einen Ortstermin.
Ein Ortstermin? Muss möglich sein.
Wir haben lange durchgehalten. Das soll uns mal einer nachmachen.
Es ist viel Zeit vergangen, seit wir das erste Flugzeug haben kommen hören.
Seit die Kanzlerin Kurz ihren Kopf aus diesem Flugzeug streckte und winkte.
Winkte?
Schnell hat sie ihn jedenfalls wieder zurückgesteckt und ist wieder abgeflogen. Gleich danach, alle 2 Minuten, der Krach.
Postdemokratie. Unter dem Deckmantel des Allgemeinwohls setzen sich Wirtschaftsverbände und Großunternehmen durch. Eine technokratische Verwaltung ersetzt die klassische Parteienregierung und sorgt sich angeblich um Verteilungsgerechtigkeit, weil die Bürgerbeteiligung mehr und mehr fehlt. Politikverdrossenheit, fehlende Parteiprofile, Medienspektakel anstelle einer Themendiskussion schaffen diese Leerstelle. Verkehrsinfrastrukturprojekte sind die letzten Großunternehmungen der regierenden Politiker. Ihr Vermächtnis ist eine neue Landebahn, wird ein neuer Flughafen sein, ein Autobahnteilstück.
Postdemokratie. Der Frust über die Schäden dieser Politik, Verteilungsungerechtigkeit, Lärmverschmutzung, Umweltverschmutzung und die Sehnsucht nach direkter Beteiligung ruft ganze Bürgerbewegungen auf den Plan. Eine bürgerliche Protestwelle geht durch Deutschland, die es schafft, sich gegen die schweigende Mehrheit medial zu positionieren.
Postdemokratie. Auch die Bürgerproteste sind dem Gesetz des Spektakels unterworfen. Ortstermine bestimmen das Geschehen. Längst wird in Szenarien gedacht. Das geeignete Szenario, also ein möglichst dramatisches, entscheidet über den Ausgang einer politischen Frage.
Sagt wer?
Sie besprechen doch jetzt den Szenenwechsel.
Na, zum Beispiel, Folgendes wäre vorstellbar. In einer Lerchesberger Villa ist eine Champagnerpyramide aufgebaut, die zu zittern beginnt und schließlich zusammenstürzt. Eine Frau im Glitzerkostüm rennt durch das Bild und ruft: Fluglärm, Fluglärm. Sie verschwindet wieder.
Quatsch, das ist kein Ortstermin. In einem Flörsheimer Einfamilienhaus sitzt eine Familie im Keller auf einem Bett. Die Frau weint. Ein Kind schreit. Ein Maschinendröhnen geht über das Haus hinweg. Endlich klingelt es.
Wie wäre es damit? Feldbett-Szenarien am Frankfurter Flughafen. Ein Mann steht an der Wand und schlägt mit dem Kopf dagegen. Durch das Nachtflugverbot wird er es nicht mehr zum Sterbebett seiner Mutter schaffen.
So ein Unsinn. Eine fensterlose, blau angeschlagene Mehrzweckhalle in Offenbach. 1500 Bürger sitzen da und warten auf den ersten Erörterungstermin des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau der neuen Landebahn.
Hören Sie doch auf. Lange Schlangen am Arbeitsamt. Protestschilder. Ihr habt meinen Arbeitsplatz wegen Fluglärm gestrichen.
Der Prunksaal des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig.
Das Baumhausdorf im Kelsterbacher Wald.
2 ältere Damen am Friedhof vor dem Grab des eben verstorbenen Mannes der einen. Ein Airbus überfliegt sie. Es wird wieder still. Nach einer Minute ist plötzlich ein Knallen zu hören. Die Äste des Baumes wirbeln nach oben. Die eine der Damen schreit auf.
Eine Arztpraxis irgendwo im Rhein-Main-Gebiet füllt sich mit den unterschiedlichsten Menschen. Es kommen immer mehr. Sie bilden eine Schlange auf der Straße. Sie alle wollen entweder Beta-Blocker gegen Bluthochdruck, Schlafmittel oder Antidepressiva.
Unsinn! Ein Flörsheimer Einfamilienhaus!
Auf zu Sabine und Markus?
Ein Flörsheimer Einfamilienhaus.
Ja, sehen Sie, die anderen sind schon vorgegangen. Sie haben ihren Anschluss verpasst. Die ganze Gruppe ist schon oben, ja? Im Dachgeschoss. Sie können gerne dort die Treppe rauf oder wollen Sie sich hier unten in unserer Wohnküche noch ein wenig umsehen? Sabine?
Wir sind ja so dankbar, dass Sie gekommen sind. Wir haben gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet, weil man ja zu uns eher nicht kommt. Da muss erst einiges geschehen, dass man zu uns kommt.
Ich wiederhole mich ungern, aber bleiben Sie lieber hier nicht stehen.
Und jetzt ist einiges geschehen.
Ich habe schon einmal alles erzählt. Über Erstschäden, Spätschäden, die Wackelkandidaten an zu erwartbaren Schäden. Also zukünftige, wissen Sie, was das heißt? Zukünftige? Weil wir wissen das nicht. Zukunft ist keine Kategorie, in der wir denken. Wo laufen Sie denn hin? Da drüben ist es dunkel. Sie sehen ja gar nicht, wo Sie hintreten oder in was Sie hineintreten.
Hören Sie das Brummen? Das braucht Sie nicht zu erschrecken. Noch ist er weit weg.
Wahrscheinlich ein Heavy.
Meine Frau wird gleich zu uns stoßen. Jeden Augenblick.
Um diese Zeit kommt immer ein Heavy.
Im Moment sitzt sie noch unten im Keller und heult. Unser Sohn spielt PlayStation. Da hinten, Sie wissen ja, wie sowas läuft. Außerdem hat er die ganze Zeit Kopfhörer auf, er hört nichts. Macht also gar keinen Sinn, ihn anzusprechen.
Sprechen Sie ihn besser nicht an. Gestört wird er ohnehin genug.
Wir lassen ihn in seinem Kosmos. Unsere Tochter ist bei Freunden. Die ist also versorgt.
Sie ist es, die uns zum Umziehen drängt. Dabei ist sie erst 6. Schon mit 5 hat sie gesagt, wenn ich morgens in ihrem Zimmer stand und das Fenster zugemacht habe. Gell, Mama? Heute ist wieder Ostwind.
Immer nur Ostwind, Westwind. Das sind praktisch die einzigen Worte, die sie kennt.
Meine Frau ist noch unten. Wie gesagt, sie sitzt im Keller, wird aber gleich zu uns stoßen. Ja, kommen Sie. Wenn Sie wollen, gehen Sie hoch zu den anderen. Ich gehe da nicht mehr gerne rauf. Am Anfang bin ich dauernd raufgelaufen, um es den anderen zu zeigen, aber...
Die Menschen standen in den ersten Tagen fassungslos auf der Straße und blickten nach oben. Sie konnten es nicht glauben, was sie da sahen und hörten. Sie standen vor dem neuen Shoppingcenter, dem neuen Kindergarten, der eben fertiggestellten Schule. Im gesamten Neubaugebiet konnte man überall diese Menschen sehen, wie sie nach oben guckten und sich schiefe Hälse und steife Nacken holten. Und seitdem Ostwind, Westwind, Ostwind... Nicht anders mehr.
Sabine?
Wir sind so regional. Uns gibt es nur in Aschaffenburg.
Und doch fahren wir jetzt nach Europa.
Uns gibt es nur in Leipzig.
Das heißt nach Brüssel.
Wir sitzen bereits im Thalys von Köln nach Brüssel.
Wir haben gespart, haben die Kasse rumgehen lassen und sitzen jetzt endlich im Zug in Brüssel.
Weil dort wird ja entschieden. Dort kommt sie dann her, die europäische Luftverkehrsrichtlinie.
Die europäischen Luftverkehrsrichtlinien, die allesamt in die falsche Richtung gehen.
Geschweige denn Bundesebene.
Und Verkehrsministerien zusammengestocherte Wirtschaftsförderung im Europäischen Rat von neoliberalen Kommissionsmitgliedern zusammengeknusperte...
Nur das Europäische Parlament kann uns jetzt noch helfen.
Wir wundern uns, dass andere andauernd Termine machen können.
Die berühmten Lobbyisten mit ihren Lobbybüros in Brüssel. Da hat sich doch Lufthansa gleich ins selbe Gebäude wie die Vertretung des Landes Hessen in Brüssel reingemietet.
Die berühmten Schreibtische der Unternehmen in den Ministerien kennen wir ja schon.
Wir sind nervös, schon beim Aussteigen in Brüssel. Gare du Midi.
Welche U-Bahn geht jetzt noch mal bitte zur Station Thron? Oder war es mal Weg?
Schumann?
Wir haben ja keine Erfahrung im Gespräch mit Parlamentariern, Kommissionären.
Aber Gerd ist höherer Beamter, der wird das schon schaukeln.
Ich bin auch nervös. Sind wir leicht allzu schüchtern?
Ich hoffe nicht.
Martina hat PR-Erfahrung. Die weiß, wie man sowas in die richtigen Worte packt.
Ein festes Auftreten.
Ein festes Auftreten.
Sie haben sich jetzt erschreckt, nicht wahr? Das ist doch nur der 17-Uhr-Flieger. Warten Sie erst mal auf die 19:07-Situation. Die ist relativ komplex. Da glauben Sie, der ganze Himmel kommt runter.
Wir wissen mittlerweile genau, welcher Flugzeugtyp wie klingt und manchmal auch, wohin er unterwegs ist. Der Postflieger, sagen wir, oder die Maschine aus Delhi. Unser Nachbar Thorsten ist da noch ganz anders aufgestellt. Der hat regelrecht eine Tracking-Meise. Der verfolgt Flugzeuge online und gleicht das dann ab. Der erfasst noch jeden beinahe Zusammenstoß.
Und ich sage Ihnen, es gibt einige beinahe Zusammenstöße.
Also, wenn ein Flugzeug auf 30 Meter an die Wirbelschleppe eines anderen Flugzeugs herankommt, dann gilt das ja als Zusammenstoß, auch wenn nichts passiert. Man nennt es Unfall ohne Sachschaden oder so ähnlich.
Und, Achtung! Hier, gibt es gleich neben der Treppe einen Haken.
Wir haben hier Nachbarn. Gott sei Dank, wir haben noch Nachbarn, müssen Sie wissen. Mhm. Auf die ist Verlass.
Nein, das, ist nicht meine Frau, die Sie da auf der Treppe hören. Wie gesagt, meine Frau kommt jeden Augenblick, aber jetzt noch nicht. Sie braucht einfach eine kleine Auszeit. Sabine?
Mein Mann wird gleich wieder zu uns stoßen. Er ist im Moment oben bei den anderen.
Sie macht Ihnen dann gerne einen Kaffee und erzählt Ihnen genaueres über die subjektiven Störungen, diese Ticks, Körperticks. Bekannt sind ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die zunehmen, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Aber die Ticks, über die hört man eigentlich
nichts. Es ist
nicht
so toll, dass Sie jetzt da sind. Wir haben ja so sehr auf diesen Termin gehofft, dass er zustande kommt, dass wir einmal zu unserem Recht kommen und mit uns der ganze Rest des Ortes, weil es ist ja doch nicht möglich, so weiterzumachen.
Man soll nicht schlecht über die eigenen Nachbarn reden, aber die haben sich einiges geleistet. Mal waren die Reifen aufgestochen, mal Plakate umgeschmissen, mal haben sie einem den Müll in den Garten geworfen. Ja, ich weiß natürlich, wer dahinter steckt.
Ob das jetzt gleich Fraport-Befürworter sein müssen oder einfache Menschen, die unseren Protest nicht haben wollen, sei mal dahingestellt. Es gibt hierzulande ja noch genügend Menschen, die sind noch nicht aufgewacht. Die denken noch, dass wir die sind, die den Frieden stören und nicht der Flughafen.
Es gab da eine Zeit, da habe ich Telefongespräche abgelauscht, die ich in Auszügen dem Portal zur Verfügung gestellt habe. Es war natürlich nicht ganz legal. Ich habe Mailwechsel mitgelesen, ohne dass man davon wusste. Mir muss man nichts mehr erzählen. Ich kenne auch die kleinen Rangeleien zwischen den Mitstreitern. Ich erfahre, wer alles ein Dorf weiterzieht. Ich erfahre, wer alles aufgegeben hat. Viele machen sich vom Acker. Das ist ja Fraport-Kalkül, die Lufthansa-Hoffnung, dass sich alles in alle Winde zerstreut, dass plötzlich nur noch ganz wenige da sind, ein kleines Grüppchen, gegen das man sich endlich durchgesetzt hat.
Ein weiteres Fraport-Kalkül ist, uns gegeneinander auszuspielen, ja? Die mit der Südumfliegung gegen die mit dem Curved Approach gegen die in unmittelbarer Flughafennähe. Die Hessen gegen die Rheinland-Pfälzer. Die Frankfurter gegen die Mainzer, die aus den Dörfern um Mainz gegen die Innenstädter.
Die Nauheimer gegen die Weißenauer, die Mainz-Oberstädter gegen die Flörsheimer. Die.
Aber wir lassen das nicht zu.
Umso wichtiger, dass man Bescheid weiß, was läuft. Ich weiß, das war nicht ganz legal.
Aber also man soll wirklich nicht schlecht gegen die eigenen Nachbarn sprechen, aber manche in der BI nehmen sich doch einiges heraus. Sie benutzen den Protest als Selbstverwirklichungsplattform. Das finde ich ätzend, so auf Dauer. Also manche Gesichter kann ich derzeit einfach nicht mehr sehen.
Aber habt ihr das von Sabine und Markus gehört?
Der Protest hat uns aber auch zusammengebracht. Und das hat positive Auswirkungen auf ganz viele Bereiche meines Lebens.
Aber habt ihr das von Sabine und Markus gehört?
Was denn?
Sabine.
Immer kommen jetzt Leute vorbei, die sich das ansehen wollen. Das ist, früher haben wir lange vergeblich auf die Vertreter des Flughafens gewartet. Dann hieß es plötzlich, das Regierungspräsidium kommt und sieht sich das an, als ob es da etwas zu sehen gibt. Ich meine, gibt es auch. Gibt es auch. Aber es geht ja vorrangig ums Hören.
Früher haben wir gewartet und nicht damit gerechnet, dass einer der Flughafenmanager zu uns ins Wohnzimmer kommt. Mit so etwas war überhaupt nicht zu rechnen. Und jetzt sitzt er da. Sehen Sie? Da. Nein. Da. 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 Wo ist er hin?
Und hier vorne steht auch schon unser jüngster Gast, ein Interessierter vom Feuilleton.
Hallo.
Sie sind auch einer von diesen...
Es ist jetzt einige Zeit vergangen, seit ich hier bin. Ja. Und ich weiß jetzt viele Dinge und sage diese auch laut. Wie aus der Pistole geschossen, gebe ich die richtigen Antworten.
Aha.
Ich weiß jetzt, dass T-Shirts Lärm machen, wenn sie nur 4 Euro kosten. Ich merke jetzt, dass Erdbeeren Lärm machen, wenn man sie zur falschen Jahreszeit isst.
Oh.
Mir ist klar, wie wahnsinnig laut mein letzter Billigurlaub wieder war. Für andere.
Echt?
Und trotzdem...
Sie sind auch einer der Interessenten...
Ja, ich interessiere mich. Mhm. Ich interessiere mich ganz fürchterlich für Ihren Fall.
Es sind so viele Interessenten hier. Das ist ja komisch. Bis vor kurzem hat sich keiner interessiert. Es hieß immer nur, der Fluglärm entstünde im Kopf. Wir würden uns da nur reinsteigern. Wir seien hysterisch. Wir sollten auf die Altbetroffenen gucken. Die Altbetroffenen würden so gut klarkommen. Dauernd redeten sie von Neubetroffenen und Altbetroffenen und dass wir ebenso fliegen würden und Bigott sein.
Ja?
An einem Tag würden wir fliegen, am nächsten regen wir uns schon über Fluglärm auf. Die typischen Verhinderungspersönlichkeiten. Menschen, die gar nicht merken, dass sie an ihrem eigenen Ast sägten. Denn woher komme der ganze Wohlstand? Doch nur aus dem Flughafen. Der Flughafen hinterlasse den ganzen Wohlstandsnebel, der den Leuten die Sicht verneble. Die Finanzcity sei ja genauso eine Ausgeburt des Flughafens wie so die eine oder andere Industrie und so weiter. Und jetzt? Jetzt sagen sie das nicht mehr.
Ja. Es braucht eben immer ein menschliches Opfer, bis das Umdenken einsetzt.
Ja. Man fragt sich, wo steckt überall ein Flugzeug drin? In welchen Produkten? Dem Käse? Medizinischen Technologien? Gewissen Büchern? Häuserfassaden? Gibt es noch irgendwas, das nichts mit Flugzeugen zu tun hat? So viel lerne ich hier.
Naja, ohne menschliches Opfer geht gar nichts in die Hirne rein. Und jetzt kommen alle. Und lassen es sich zeigen. Das Dachgeschoss. Das Dachgeschoss, sagen Sie. Wo ist das Dachgeschoss?
Aber mich interessiert das übrigens nicht so sehr, Ihr menschliches Opfer im Dachgeschoss. Ich finde...
Kommen Sie, bleiben Sie nicht zurück.
Ich würde lieber erst mal über das Akustische reden.
Ach.
Ich habe gehört, hier im Haus soll es jede Menge Lärmpsychologen geben. Wo sind die jetzt? Wer kann mir etwas erzählen über den Straßenverkehr? Also anfahrende Autos, quietschende S-Bahnen, Straßenreinigungsfahrzeuge um 4 Uhr morgens, Rollkoffer auf Kopfsteinpflaster um 5 Uhr morgens, das Streitgespräch der Nachbarn um 6 Uhr morgens, Revolutionsgeräusche aus dem Flüchtlingscamp gegenüber.
Gegenüber?
Baulärm.
Baulärm.
Aber sagen Sie, Sie haben doch jede Menge Lärmpsychologen hier.
Früher hing man endlos in Warteschleifen. Heute kommen sie, alle, ungefragt.
Aber lassen wir unseren Gast hier einen Moment stehen und sehen uns das erste Stockwerk an. Vielleicht treffen wir da unseren Flughafen-Management-Menschen.
Ich meine, Lärmpsychologen haben herausgefunden, dass...
Kommen Sie.
So warten Sie doch. Ich möchte mehr nach Ihrem akustischen Verhalten fragen. Werden Sie von kontextfremden Geräuschen erschreckt? Vogelstimmen in einem Tunnel beispielsweise, einem Flughafentunnel. Es gibt ja gerade in Flughäfen immer Untertunnelungen diese Verbindungstunnels. Sie wissen schon, zwischen diesen Terminals, wenn Sie von Ihrem Flugzeug aus Abu Dhabi in das nach New York umsteigen wollen. Mhm. Und da hören Sie dann Vogelstimmen oder Waldgeräusche oder auch einen Wasserfall. Lärmpsychologen haben herausgefunden, dass diese kontextfremden Geräusche eher ängstigen, als dass sie beruhigen. Doch das ist nicht angekommen bei dem einen oder anderen Flughafenbauer. Die stricken weiter fröhlich an ihrem Geräuschteppich. Warten Sie. Ja, so warten Sie doch.
Postdemokratie. Die Regierung wird in die Hände von Technokraten und sogenannten Experten gelegt, deren Befunde scheinbar keinen ideologischen Hintergrund aufweisen. Gleichzeitig schwindet das Vertrauen der Bevölkerung in diese Expertokratie.
Postdemokratie. Die Enthierarchisierung der Medien verstärkt die Vertrauensverluste in die Berichterstattung klassischer bürgerlicher Medien.
Stopp!
Postdemokratie. Gutachterstreite vor Gericht, Medienspektakel, Werbeagenturen, die die Öffentlichkeitsarbeit für Parteien mit übernehmen, zerstören den Rest an.
Ach, halt doch die Klappe.
Das haben wir schon so gerne. Menschen, die sagen, die Stille ist relativ. Oder die Stille um einen Innenstadtbrunnen beträgt zum Beispiel 65 Dezibel. Auch nicht viel weniger als ein landendes Flugzeug in Mainz-Oberstadt. Die Stille in der Küche beträgt 35 Dezibel. Dafür ist der Kühlschrank verantwortlich. Der Kühlschrank. Solche Sprüche kommen andauernd von denen. Alles nur Psychologie.
Eine Weile habe ich alles gleich laut gehört. Das war so eine Phase, fürchterlich. Jetzt filtere ich alles weg. Ich höre nur noch, was vor meiner Nase passiert. Manchmal.
Das heißt, selbst wenn man glaubt, nichts zu hören, oder selbst wenn man nicht aufwacht vom 5-Uhr-Flieger, dann heißt das noch lange nicht, dass der Körper nichts hört. Der Körper hört immer, auch ohne Ohren. Es gibt quasi ein ohrenunabhängiges Körperhören, das ist das Gefährlichste. Denn der Körper reagiert auf die tiefen Frequenzen. Die richten den meisten Schaden an.
Das haben wir schon gerne. Menschen, die uns dauernd die Psychologie des Lärms auseinandersetzen. Fluglärm entsteht im Kopf, so Fraport-Chef Schulte.
Ich sehe Sabine zu, wie sie seltsame Dinge aus ihrem Haus schleppt. Riesige Plastiktüten. Das Dach sieht arg ramponiert aus. Von hier kann man es gut sehen.
Ich sehe Sabine, wie sie nicht mehr heult. Sie hat jetzt andere Möglichkeiten zur Äußerung gefunden.
Und Markus.
Und Markus?
Sie kommen rein, den Dreck von draußen tragen Sie auch rein und fotografieren.
Hier in diesem Stockwerk herrscht schon mehr Licht. Sie sehen, wir haben nicht für Sie aufgeräumt. Es herrscht das Durcheinander, das Sie erwarten dürfen.
Ich wundere mich aber nicht mehr, wieso Sie das Bett fotografieren. Und das Badezimmer. Das habe ich mich damals nämlich schon gefragt, als das Regierungspräsidium da war, was das mit Fluglärm zu tun hat.
Sie müssen diese Bauarbeiten entschuldigen. Zuerst kamen einige mit ihren Geräten, um den Schaden zu messen.
Durch die Zeitungen gingen die absurdesten Bilder.
Nein, diese Dame würde ich jetzt an ihrer Stelle nicht ansprechen. Sie hat jede Menge zu verdauen. Wir haben sie eingeladen, weil sie doch verkehrspolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist. Und sie braucht jetzt eine Weile, um den Anblick von oben zu verdauen. Lassen Sie sie.
Dieses Wimmern braucht Sie nicht zu bekümmern. Das sind nicht unsere Kinder.
Mein Großer sitzt am Computer, der wimmert nicht. Meine Kleine ist bei einer Freundin.
Sie irritiert das richtig, was? Diese dumpfen Geräusche erinnern ja auch an fallende Körper.
Tut mir leid. Ich interessiere mich nicht mehr für derartige Geräusche. Tut mir leid.
Sie müssen wissen, das Vertrauen in den Rechtsstaat wurde bei uns nämlich erschüttert. Das ist auch bei den Menschen in Mainz-Oberstadt so und bei denen in Laubenheim nicht anders. Auch die Menschen aus Hochheim und Lerchesberg und Sachsenhausen haben das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren.
Ausgerechnet die Menschen aus Lerchesberg, die Opernfraktion, die Villenvorortmeister, Pelzmäntel auf zwei Beinen.
Die Menschen aus Mörfelden können es nicht glauben, dass der Rechtsstaat sowas zulässt, so eine Landebahn zulässt. Die aus Ginsheim-Gustavsburg haben dem zugesehen, wie dieses Verfahren lief. Auch die aus Hanau und vor allem die aus Offenbach haben fassungslos die Vorgänge in den Verwaltungsgerichten wahrgenommen.
Einmal bin ich in einer dieser Villen in Lerchesberg gesessen. Fenster mit Achtfachverglasungen. Lüftungssysteme, die Antistrahlenkomponenten beinhalteten. Paranoides Zeug in strahlend weißem Ambiente. Die Farbe Weiß ist das Einzige, was denen einfällt.
Die Menschen aus Mainz-Weißenau, aus Nackenheim und Bodenheim, die Menschen aus Niederolm und Flörsheim haben komplett das Vertrauen verloren. Als sie dem Ganzen zugucken mussten, als sie sahen, wie Richterpositionen besetzt wurden, wer in Staatskanzleien aus- und einging, wie der Rechtsraum gekrümmt wurde, nur um dieses privatwirtschaftliche Dingsbums da durchzusetzen. Die Menschen aus Nauheim und Bodenheim sehen zu, wie ein Ministerpräsident plötzlich Vorstandsvorsitzender des eben von ihm selbst beauftragten Bauunternehmens wird.
Und das ist legal, hierzulande.
Oh, genauso wie die Menschen aus Schwanheim und Hattersheim,
jetzt hör aber mal
die zusehen, wie ihre Klagen nicht auf derselben Höhe behandelt werden. Man glaubt es nicht, was alles nicht gegen geltendes Recht verstößt.
Ja, bei der Deutschen Flugsicherung, dem Hessischen Verkehrsministerium, dem Bundesverkehrsministerium, der Bundesaufsicht BAF geschrieben. Abwimmeln, kleinreden, abwiegeln, das ist es, was sie machen. Das heißt doch Südumfliegung, also müssen sie rechtsrheinisch fliegen, schrieb ich. Die begehen Regelverletzungen und fliegen linksrheinisch. Dann antworten sie dir, Flieger sind nicht wie Schiffe, die können nicht die Ideallinie einhalten. Die Heavys schon gar nicht. Ich habe der Deutschen Flugsicherung, der Bundesaufsicht BAF geschrieben. Ich meine, man braucht doch hohe Schneisen.
Schneisen. Der absoluten wie der relativen Stille.
Ich möchte mal Ruheschneisen erleben, wo einfach nichts zu hören ist. Ich meine, so halbwegs Stille. Das wäre es.
Einmal wieder ungestört im Garten sitzen können. Für eine halbe Stunde bloß.
Denn wenn ich hier im Garten stehe, habe ich 3 bis 4 unterschiedliche Schallereignisse auf einmal. Also von Flugzeugen herrührende Schallereignisse.
Dem Bundesverkehrsministerium, der Bundesaufsicht BAF geschrieben. Jetzt antwortet man mir nicht mehr. Es herrscht doch Südumfliegen, also müssen Sie rechtsrheinisch fliegen, schreibe ich, beginnen Regelverletzung, fliegen linksrheinisch, dann antworten Sie dir, Flieger sind nicht mehr, die können nicht die Ideale mehr einhalten. Die habe ich schon gar nicht. Aber der
Postdemokratie. Mehr und mehr entstehen Krisen der erlebten Demokratie. Repräsentationskrisen, Legitimationskrisen, Partizipationskrisen. Die einzige Frage, die sich den Politikern noch stellt, ist: Wie reagieren die Märkte?
Die Märkte.
In der Gesellschaft gibt es nur noch Gewinner und Verlierer. Die Verlierer werden marginalisiert. Es muss immer so aussehen, als hätte die Allgemeinheit den Profit gemacht. Die Bürger reagieren darauf zunehmend mit Protestbewegungen.
Ja.
Postdemokratie.
Die aufkommenden Proteste werden als kraftvolle Bewegung gefeiert, heißt es, die auch die Lücke schließt, die ein Fehlen eines Gemeinschaftsgefühls erzeugt hat. Doch über die großen Demokratiekrisen können sie auch nicht hinweghelfen. Es entsteht das Paradox, dass trotz der eigenen Einmischung das Gefühl wächst, die Demokratie ist nicht zu retten.
Aber hallo.
Postdemokratie. Eine Gerichtsformel. Das Recht des Stärkeren setzt sich durch. Das bringt Verwerfungen im Sozialverhalten der Menschen mit sich.
Weiter so.
Postdemokratie. Die Wirtschaftseliten sind sich in zunehmendem Maße nicht mehr bewusst.
Da ist er ja, unser Herr Flughafenmanager.
Mitten in unserem Schlafzimmer hat er sich versteckt.
Sehen Sie sich diese vier Wände an, in denen wir sitzen. Mir ist durchaus klar, ich werde hier als Feind empfangen. Und gehe vermutlich danach wieder als Feind. Ich bin gewohnt, der Feind zu sein. Als Flughafenmanager ist man immer der Feind.
Ja.
Apropos, haben Sie über mein Angebot nachgedacht?
Ja.
Es ist interessant mit diesen Feindschaften. Obwohl Sie mir in allem Recht geben müssten, ist es bequemer für Sie, sich auf das Feindschaftsgefühl zu verlegen. Apropos, haben Sie über mein Angebot nachgedacht?
Aber...
Wenn wir es annehmen, dürfen wir nicht mehr klagen, stimmt's?
So läuft das, auch wenn mein Unternehmen das nicht so ausdrücken würde. Aber wir sind hier ja mehr oder weniger unter uns. Auch wenn hier die merkwürdigsten Menschen herumlaufen in Ihrem Haus. Und da können wir freier miteinander sprechen.
Also...
Also, Sie sind dann Ihr Haus los. Sie können ganz woanders hingehen und neu anfangen.
Wir haben über das Angebot nachgedacht.
Oh, ja.
Die meisten, die es annehmen, bleiben danach hier zur Miete wohnen. Daran sehen Sie, dass Ihre Situation nicht so schlimm ist.
Unsere Situation ist nicht schlimm?
Unsere Statistiken sagen, dass 99%...
Das sind die falschen Zahlen.
Wenn unsere Situation nicht schlimm ist, wieso sitzen Sie dann hier?
Bitte?
Das sind die falschen Zahlen.
Ich warte auf meinen Chef, der ist nach oben gegangen. Wir haben unsere Position korrigieren müssen, allerdings mehr aufgrund des öffentlichen Drucks, den Sie geschaffen haben, als aus den objektiven Gegebenheiten heraus, wenn Sie mich persönlich fragen. Versetzen Sie sich beispielsweise einmal in meine Situation, ha?
Er sagt die falschen Zahlen.
Aber das machen Sie nicht.
Dürfen wir nicht zulassen.
Ich habe, wie gesagt, eine andere Position als mein Unternehmen. Ich würde Ihnen das Angebot nicht machen, weil ich denke, Sie sind selbst schuld. Wann sagten Sie, sind Sie hierher gezogen?
In den 60ern. Meine Eltern haben in den späten 60ern dieses Haus hier gebaut.
Sage ich es doch, seit 2 Jahren wohnen Sie hier. Das hätten Sie nun wirklich besser wissen müssen.
Ich hab wieder die falschen Zahlen.
Sie waren doch überhaupt erst in der Lage, sich dieses Haus hier zu leisten, weil es so billig war.
Schon wieder falsche Zahlen.
Wenn wir
Zahlen.
Ihr Angebot annehmen, dürfen wir niemanden mehr in den Dachboden rauflassen?
Es ist ein Angebot. Sie müssen es nicht unterschreiben. Aber mir ist ganz gleich, ob Sie es tun oder nicht. Sobald mein Chef von oben runterkommt...
Was denken Sie?
Ich habe nur begrenzt...
Ach Mensch, wir haben ja unseren Gast vergessen. Da kommen Sie doch. Sehen Sie sich inzwischen ruhig dieses Schlafzimmer an oder das Badezimmer nebenan?
Paris 421 en destination de Cologne va partir dans un instant. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
Wir wissen nicht, ob wir was erreicht haben. Positive Signale aus dem Parlament haben wir erhalten, aber was die in Brüssel betreiben...
Das ist reine Verkehrsförderung, das Recht auf freie Bewegung.
Immerhin, man hat uns gehört.
Der Gesundheitsausschuss und der Umweltausschuss haben nichts mitzureden. Am Ende darf dann keine Region mehr über die eigene Lärmsituation entscheiden, wegen der europäischen Luftverkehrsrichtlinie.
Wir sind danach in die Parlamentskantine gegangen, haben uns besprochen. Wir haben gesagt, diese Politiker sind wie Plastilin. Der Letzte, der die Hand anlegt, erzeugt das Gesamtbild.
Wir wollen ein Gesamtbild erzeugen. Ein lärmreduziertes Gesamtbild.
Nur wie Letzter bleiben?
Bald sind wir in Köln und steigen in den ICE Richtung Frankfurt. Danach geht es wieder in die Regionalbahn. Dort fühlen wir uns wohl.
Und doch, permanent suchen wir den Himmel ab nach Flugzeugen.
Wir können es nicht lassen. Und doch. Wir kommen an und merken gleich, hier stimmt etwas nicht.
Es hat sich was getan.
Also die Merklasse sind schon weggezogen und die Staufenbichler ist. Die Marianne plant ihren Wegzug. Das weiß mein Mann aber nicht, das sagen sie ihm besser nicht, dass die Marianne weg will. Sie hält es eben nicht mehr aus. Ich rieche den Wegzug der Leute mittlerweile Monate voraus. Und bei der Berger-Familie, ich meine, ist es abzusehen? Die haben Kinder, ich meine, wir haben auch Kinder, aber wen kümmert's?
Irgendwer brachte das Gerücht auf, halb Hochheim habe sich entleert, was aber nicht stimmt.
Habt ihr das von Sabine gehört?
Markus.
Ja, Sabine heult schon wieder. Sie sitzt jetzt im Badezimmer und wartet nicht mehr auf den Totholzkäfer. Wenn der Totholzkäfer gekommen wäre, dann hätten sie den Wald nicht fällen dürfen.
Der Wald ist gefällt worden.
Das sind unsere wahren Verbündeten. Die Totholzkäfer. Der rote Milan mit seinen Nistplätzen, seinen Überflugsrouten.
Sabine. Ex-Verbündete. Es gibt sie nicht mehr.
Einen Vogelschlag-Experten haben wir ja auch beauftragt gehabt, aus der Region.
Der Vogelschlag-Experte ist von Flughafenseite abgeworben worden.
Der Rechtsanwalt und der Naturschutzbund sagten, der Totholzkäfer wohnt in Eichenbaumstümpfen. Abgestorbene Eichenbaumstümpfe, haben Sie sowas im Haus? Nein? Oder ein einfacher Hirschkäfer würde auch schon helfen.
Ich habe mir deren Badezimmer angesehen.
Wer erinnert sich noch an Bioadopt?
Unter der Duldung der anwesenden Einsatzkräfte gelang es den botanischen Fluchthelfern am 4. Februar 2009, 31 Buchensetzlingen aus dem Kelsterbacher Bannwald zur Flucht und Migration in das nordrhein-westfälische Schöppingen
zu verhelfen.
Schnee von gestern.
Richtig. Ich gehe. Jetzt.
Postdemokratie.
Stopp. In dem Stück geht es um politischen Wortbruch.
Roland, Roland.
Postdemokratie.
Verrat.
Wortbruch.
Postdemokratie.
Wir sehen eben einen Ministerpräsidenten, wie er einen anderen Ministerpräsidenten über den Tisch zieht.
Hessen zum Beispiel, Rheinland-Pfalz.
Verrat? Dass ich nicht lache.
Es geht um eine völlig neuartige Opferkultur. Wer sich alles zum Opfer macht.
Es geht um Hinterzimmer, von denen wir nichts wissen, die nicht einsehbar sind.
Opferhierarchien. Selbsttäuschung einer ganzen Gruppe von scheinbar Benachteiligten, nenne ich das.
Um Rechtsbeugung und wie man sie gezielt vornimmt. Kleine Gesten des Einverständnisses zwischen regierenden Politikern, aber nicht um Bannwälder, nicht um Pflanzentransfers.
Sabine.
Die beiden sind auf Antidepressiva oder kurz davor. Diese Familie hechelt Medikamente. Dem Pseudo-ADHS-Symptom ihrer Kinder hinterher. Da habe ich mir gesagt, hier will ich meine Kinder nicht großziehen.
Ich habe verstanden, es gibt einige Häuser seit dem Unfall nicht mehr.
Dem Unfall? Es war kein Unfall.
Sabine und Markus waren doch schon seit geraumer Zeit nicht mehr dabei. Aber weggezogen sind sie auch nicht.
Sie waren im Haus.
Es war kein Unfall. Es war...
Bleiben Sie nicht stehen. Es ist besser, Sie folgen mir jetzt ins Dach.
Wissen Sie, angefangen hat es, dass sich mein Mann plötzlich engagiert hat. Zunächst mal sogar wegen mir, weil ich doch empfindlicher bin und jeden Morgen heulend im Bett saß.
Meine Frau konnte das auf Dauer
plötzlich
nicht verstehen.
Plötzlich sagte er, es hilft ihm.
Sie wollte von dem Thema nichts mehr hören.
Er rannte dauernd zu den Sitzungen, zu den Aktionen. Er bemalte Transparente, er fuhr zu den Brücken hin und hing diese Transparente dann auch auf. Er stand plötzlich auf den Podien. Ich meine, wir fuhren alle zu den Montagsdemonstrationen. Aber ich habe ihn... Es gab nur noch dieses eine Thema. bei jedem Abendessen, jedem Familienfest, in der Schule, beim Elternsprechtag, auf Kindergeburtstagen.
Meine Frau hörte nicht mehr zu. Sie schaltete auf Durchzug. Sie ging ins Nebenzimmer, verschwand einfach im Keller, im Garten, im Badezimmer oder
auf Wandertagen,
sah mich vorwurfsvoll an.
Im Fußballverein.
Ich habe versucht, ihr klarzumachen, das hilft. Sie hat gesagt, wenn ich dauernd daran denke, wird es nur noch schlimmer. Hat sie gesagt.
Irgendwann wollte ich unseren Alltag wieder.
Wir haben, seit die Regierungsmaschine auf der neuen Landebahn gelandet ist und die Kanzlerin ihren Kopf rausgestreckt hat, keinen Alltag mehr.
Was suchen Sie eigentlich im Badezimmer? Kommen Sie jetzt endlich. Oben ist auch Ihr Kollege, der Herr Hafenmanager und...
Und wartet. Und wartet.
Ich möchte mich jetzt wirklich verabschieden. Wer zurückbleibt...
Ich werde auch ein Dorf weiterziehen. Aber ich bleibe bei der Sache. Immer
natürlich
bei der Sache.
Natürlich müsste sowas mal passieren. Im Grunde haben wir nur darauf gewartet, dass sowas...
Wir haben nicht darauf gewartet.
Ich muss jetzt. Ich habe wenig Zeit. Ich muss meine Sachen packen.
Es ist viel Zeit vergangen. Jetzt wohnen immer neuere Leute hier. Leute aus der Zukunft, wird gesagt. Sie siedeln sich mitten im Lärm an, haben Übergangsjobs und betrachten das als
Sie werden das Ding auf kurz oder lang schließen. Den Terminal 3 werden Sie auch nicht
Niemand
bauen.
Niemand hat im Lotto gewonnen. Das heißt, die in Lerchesberg haben schon im Lotto gewonnen. Aber wir haben nicht im Lotto gewonnen.
Also?
Wir müssen die Dinge anders lösen.
Sie müssen entschuldigen, meine Frau kann einfach nicht mehr leise sprechen. Sie kann das nicht mehr unterscheiden.
So laut
und leise. Sie kann das nicht mehr unterscheiden.
Sie dann nicht mehr hören.
Ist das nicht persönlich
gemeint. Er kann dort oben keine Geräusche filtern.
Sie müssen entschuldigen.
Die Gestik meiner Frau ist einfach alles.
Sie nimmt Medikamente gegen ihre abrupten Äußerungen.
Wie ich denke mir, er kann es einfach nicht mehr hören. Er
sollte ihr keine Gegenstände in die Hand geben.
Diese Verantwortlichen.
Das haben Sie doch nicht gemacht, oder? Sie haben ihr etwas gegeben.
Er hat sich für eine Art Taubheit entschieden.
Sie ist da sehr zerstörerisch geworden.
Wissen Sie, hier oben im Dachgeschoss sind einige Leute versammelt.
Maschine.
Die will ich nur loswerden. Können Sie mir dabei helfen?
Hören Sie den Gesang? Jetzt hören Sie, was hier los ist.
Es ist mir egal, wie es Ihnen geht, das interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, wie Sie leiden. Sie müssen das doch einmal in einem großen Bild sehen, the bigger picture. Sie müssen endlich über Regionen nachdenken lernen, anstatt auf Ihrer Scholle zu stehen und nach oben zu gucken, ob da wieder eine Maschine kommt. Wissen Sie, wie die Region hier aussehe, gäbe es uns nicht? Das lässt Sie kalt, was? Alle reden die ganze Zeit nur darüber, wie es ihnen geht. Niemand redet beispielsweise darüber, wie sie überhaupt hierher gekommen sind, warum sie beispielsweise Arbeitsplätze gefunden haben. Ich sage Ihnen, Sie können gerne gegen Wachstum sein, das ist mir egal. Aber so tickt die Welt eben nicht. Sie tickt im Dubai-Takt. Sie tickt im Istanbul-Takt und nicht im Kraut- und Rübentakt. Sie glauben, Sie könnten mir sagen, was unser Flughafen braucht. Sie reden irgendetwas von Regionalverträglichkeit. Und ich sage nur, grow or go. Wenn der Flughafen potenziell um 8% im Jahr wachsen kann und wir nur 2% Wachstum hinkriegen, dann ist das ein Verlustgeschäft. Verstehen Sie? Regionalverträglichkeit, wenn ich das schon höre. Zu sagen, ich höre auf zu wachsen, ich friere alles ein, das ist ganz gefährlich. Wir tun immer so, als würde die Welt enden an den Grenzen von Deutschland. Tut sie aber nicht. Gleich dahinter kommen schon die Emirate, kommt Dubai, gleich dahinter kommt die Türkei. Und was für eine Türkei? Eine, die sich nicht sonderlich schert um die Bürgerrechte. In Istanbul, das sage ich Ihnen, wird ein Flughafen für 150 Millionen Passagiere, dreimal so viele wie in Frankfurt, gebaut. Der größte der Welt. In Dubai legen sie einfach mal so mir nichts, dir nichts 8 Landebahnen in die Wüste. In China werden jedes Jahr 10 Flughäfen fertiggestellt. Was glauben Sie, wer da gefragt wird? Wenn ich ehrlich sein soll, Ihretwegen haben wir jetzt einige Probleme mit Ihren Bundesratsinitiativen, mit Ihren Musterklagen und Brüsselfahrten, mit Ihren Montagsdemonstrationen. Ich komme hierher und sehe mich immer wieder einem Haufen begüterter Menschen gegenüber, die ihren Reichtum dem Flughafen verdanken. Und dabei waren wir voll transparent. Ihre Leute, die da wohnen, haben 8 Jahre gewusst, dass da die Landeroute hinkommt, dass die dann über ihren Köpfen sein wird. Ich sage Ihnen, die Landebahn wird nicht verschwinden. Der Flughafen wird nicht verschwinden. Damit wird der Lärm nicht verschwinden. Lernen Sie besser, damit zu leben. Denn es wird nicht leiser werden.
Wo wollen Sie denn hin?
Lärmkrieg
von Katrin Rögler
mit Matthias Breitenbach und Dorothee Metz,
Jürgen Wink, Ulrich Pelzer,
Henning Bochert, Eva Brunner, Kirsten Hartung, Martin Molitor, Leopold von Verschür,
Neil Rosetz, Jan Oblecker
und Hans Zischler
sowie Angela Häuser, Stefan Kammer, Jutta Leite, Mirko Ortlieb, Frederik von Verschür und Olga von Wahl.
Musik Bu Wigert.
Ton und Technik Jean Chimchak.
Regieassistenz Jasmin Schäffler.
Regie Leopold von Verschür.
Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Katharina Agathos.